Sonntag, 14. Januar 2024. Herzlich willkommen in meinem intensiven Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Zu diesem müssen wir allerdings erstmal hier in dieser Episode dorthin anreisen. Ich werde euch mitnehmen, sowohl auf die Anreise als auch dann Tag für Tag durch dieses intensive Training. Ich habe es vorab bereits längst Bootcamp für Blinde genannt. Warum habe ich das gemacht? Nun, ich habe durch andere überhaupt erst von diesem Training erfahren und somit wusste ich so ungefähr, welche Herausforderungen dort auf mich zukommen würden. Und das hörte sich schon sehr intensiv und herausfordernd an. Wie intensiv und herausfordernd, ja nahezu extrem, das Ganze dann im späteren Verlauf werden würde, das konnte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt vor der Anreise natürlich noch nicht ahnen. Begleitet mich jetzt bei der Anreise nach Dresden, aber auch dann folgend Tag für Tag in meinem intensiven Mobilitätstraining. Nach dem Intro starten wir unsere Reise nach Dresden. Was haltet ihr davon? Wir starten diese Anreise an diesem Tag mit einer Anreise zu diesem Tag. Das Ganze geht natürlich viel früher schon los. Es muss so etwa im März, April, Mai gewesen sein, als ich mir zum ersten Mal so langsam dachte, an deiner eigenen Mobilität, deiner Selbstständigkeit und Eigenständigkeit hast du all die Jahre nichts gemacht. Wozu auch? Wenn es irgendwo hinging, irgendwer war immer da. Da konnte man sich ganz schnell einhaken, in die sehende Begleitung genommen und konnte im Prinzip überall hinkommen. Wann geht man denn wirklich mal alleine von A nach B? Kam bei mir, offen gestanden, so gut wie nie vor. Dann hatte ich so gedacht, okay, hier im Ort, wenn du dich bewegst, du merkst aber schon, dass das ein bisschen schwieriger alles geworden ist. Dein Sehrest ist immer weiter geschrumpelt. Aber du hast ja diese Langstöcke mal irgendwann gekauft. Die liegen hier so nutzlos rum. Am besten nimmt man sich so ein Ding mal und prüft mal, was kann man da eigentlich mit anfangen. Ich mir also diese beiden Langstöcke genommen, ausprobiert, dann erstmal einen genommen, der mir so vom Gefühl her besser gefiel. Allerdings war das Gummi dort schon ausgeleiert. Das war alles ein bisschen klapperig im Laufe der Jahre geworden. Aber der sollte es erstmal sein. Den hatte ich genommen. Dann habe ich hier bei uns auf dem Hof und nach hinten gehend im Garten mit diesem Langstock herumgestochert. Wie das dann so ist, wenn die ausgeliefert werden, dann kommen die mit irgendeiner sehr schmalen Spitze vorab und man weiß gar nicht, wie man mit dem Ding vernünftig arbeiten soll. Also macht man das so, wie man denkt, dass man es machen sollte. Man nehme den Stock und stapfe damit links und rechts abwechselnd auf den Fußboden. Ich hatte zwischendurch schon mitbekommen, in welchem Takt ich das Ganze machen muss. Also das heißt, wenn ich einen Fuß nach vorne schiebe, dass der Stock mit seiner Spitze auf der linken Seite am Boden sein muss. Das wusste ich zumindest schon mal. Damit hatte ich auch schon mal ein bisschen was zum Üben hier im Garten. Ich habe das Ganze im Dunkeln ganz bewusst gemacht, weil ich von vornherein nachtblind bin. Das heißt, im Dunkeln ist bei mir gar nichts mehr und ich bin dann vollblind. Dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt probierst du im Dunkeln bestimmte Stellen im Garten anzulaufen. Ich habe bemerkt, dass ich mit dem Stock meinen Weg besser vor mir absichern kann. Das heißt, ich musste nicht mehr mit den Füßen irgendwo gegenstupsen, um meinen Weg zu finden und die Hände vorab durchs Dunkeln zu reichen, falls da mal Büsche sind oder irgendwas anderes, was man tasten und fühlen kann. Das heißt, ich musste nicht mehr mit meinem Körper mir den Weg suchen, sondern konnte jetzt ganz gut mit dem Stock ertasten, wo ich lang gehen sollte. Es hatte ein wenig was gebracht, aber nicht so viel, dass ich mir gesagt hätte, ja, damit läufst du jetzt rum. Das ganze Ding fühlte sich für mich an wie ein Fremdkörper und es fühlte sich vor allem nicht komfortabel an. Ich habe bloß gedacht, dieses hin und her stoxen mit dem Stock. Das ist ja sogar richtig anstrengend. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich damit eine etwas längere Strecke würde laufen können. Somit habe ich den Stock erstmal wieder beiseite gelegt. Dann kam es, dass ich im Juni ein paar Tage zum ersten Mal wieder allein Urlaub machen wollte, habe mich dort mit anderen Blinden getroffen und habe mir dann dort ein bisschen abgeguckt, wie die dann so mit dem Stock lang gehen und so weiter. Und das fühlte sich für mich alles so fantastisch an, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder alleine mit dem Zug irgendwo hinzufahren und mich mit anderen zu treffen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist doch das, was du mal hattest. Diese Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, das bist du. Das hast du über all die Jahre deiner Erblindung, ganz weit ignoriert. Aber das wollte ich gerne zurückhaben. Mir hat das Ganze so gut gefallen, dass ich dann einen weiteren Urlaub gemacht habe in der Villa Rochsburg. Das war Ende August. Und auch hier habe ich mir bei Blinden dann eben abgeguckt, wie gehen die denn mit ihrem Langstock so die Treppen rauf und runter und wie funktioniert das mit dem Pendeln eigentlich genauer? Was kann man da so mit abtasten und fühlen? Zu diesem Urlaub hatte ich bereits meinen Langstock mitgenommen und auch ein wenig damit herumprobiert. Auf dem Rückweg bin ich dann mit dem IC hier in Verden am Hauptbahnhof, es gibt nur den einen, ausgestiegen. Und bin dann mit meinem Langstock und jetzt einer großen Jumbo-Kugel, die ich zwischenzeitlich bekommen hatte und auch dran gebaut hatte, auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig entlang gegangen, in die richtige Richtung, wie ich meinte, habe auch so ein bisschen dieses Leitsystem schon gefühlt, bin bis zur Treppe hin und habe dann das so gemacht, wie die anderen Blinden das machen, wenn sie die Treppe rauf und runter gehen, in dem Fall natürlich runter. Und das fühlte sich irgendwie total cool an. Dann gependelt im Bahnhof. Die andere Treppe musste ich wieder hoch und auch hier, es machte klack, 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 klack und ich war oben. Um den Bahnhof herum, außen ums Gebäude, mir mit dem Langstock den Weg gesucht und dann vor dem Bahnhofsgebäude eine Bank, auf der ich sitzen und warten wollte. Auch das hat alles so gut funktioniert und sich so toll angefühlt, dass ich in diesem Moment, und das waren keine 10 Minuten, mir gesagt habe, ich möchte nie wieder ohne Langstock laufen. Also, davor ich mich immer gefragt, was soll ich mit dem Langstock und danach nie wieder ohne, am liebsten auch aufs Klo damit. Ich war aber noch längst nicht so weit, dass ich ein Mobilitätstraining wollte. Denn bis hierher wusste ich nur von einem Mobilitätstraining, wo man feste Strecken einstudieren kann oder vielleicht im eigenen Wohnort auch so ein bisschen lernen kann, also zum Beispiel Straßen zu überqueren oder eine Ampel, eine Fußgängerampel oder was auch immer. Und ich wusste für mich, das will ich alles nicht, das kann ich hier nicht gebrauchen. Ich kann mich hier vor Ort bewegen, wenn ich das will. Ich komme über die Hauptstraße rüber, meine Güte, ich wohne auf dem Lande, das höre ich von Weitem, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht, da kann ich einfach so rübergehen. Oder die Fußgängerampel, das weiß ich, dass man da den Drücker bedienen kann und dann fängt die irgendwann an zu piepen und dann kann ich rübergehen. Das weiß ich doch alles, da komme ich doch wunderbar mit klar, das ist doch gar kein Problem. Zwischendurch bin ich dann auch selbst mit meinem Langstock schon zum Imbiss gelaufen und so weiter, habe mir eine Pommes abgeholt und das alles war gar kein Thema. Wofür also ein Mobilitätstraining, dachte ich. Das fordert mich doch hier überhaupt nicht heraus. Dann erfuhr ich von einem intensiven Mobilitätstraining in einer der größeren Städte. Ich wusste, es gibt wohl ein intensives Training in Hamburg, wird vom IRIS angeboten. Das hatte ich aber schon erfahren, das ist auch ewig vorher ausgebucht. Da bekommt man eigentlich keinen Platz, so wie bei den anderen eben auch nicht. Es gibt noch eins in Dresden. Das wird da vom Reha-Netz angeboten. Und dann gibt es noch ein drittes irgendwo in Hessen. Ich vergesse jedes Mal den Ort fürchterlich. Jedenfalls, diese drei Möglichkeiten gibt es eines intensiven Trainings. Und hier reist man im Prinzip dorthin und ist dann dort für ungefähr rund 2 Wochen in einem Training drin. Man wohnt dort zusammen mit den Reha-Lehrern und mit den anderen Teilnehmern und nimmt dann eben an einem extrem intensiven Training teil. Es geht dann Tag für Tag auf Piste. Und das alles in einer Großstadt. Und das ist genau das, was ich eigentlich gebrauchen konnte, was mir so vorschwebte, was ich haben wollte. Ich wollte autark mich in einer Großstadt als Blinder bewegen können. Ich konnte es mir absolut nicht vorstellen. Davor hatte ich so Momente, wo ich zum Beispiel nachts durch Verden gelaufen bin, auf dem Bürgersteig. Rechts schwirrten die Autos an mir vorbei, mein Bürgersteig schlängelte sich mal nach links, mal nach rechts, hier wieder ein Verkehrsschild und da wieder irgendein Poller und überall dengelte ich dagegen und ich hatte Stress pur und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich in einer unbekannten Stadt einfach so durch den Straßenverkehr bewegen würde können. Nun gut, aber es soll ja funktionieren. Ich hatte erfahren von dem Training in Dresden und habe dort auch so ein bisschen mitbekommen, was da so passiert, was da gemacht wird. Und ich fand das wahnsinnig. Ich habe gedacht, das ist ja irre, was man da alles macht mit den Sehbehinderten und Blinden. Ich konnte es mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen, dass ich das auch hinkriegen könnte. Aber ich habe mir gedacht, wenn du fit werden willst, wenn du mobil werden willst, wenn du deine frühere Eigenständigkeit und Selbstständigkeit wieder zurückgewinnen möchtest. Vor meiner Erblindung bin ich Auto- und Motorradfahrer gewesen und sehr gerne immer wieder habe ich mich einfach ins Auto gesetzt oder aber auf den Bock, also auf das Motorrad, bin einfach so ziellos losgefahren, den ganzen Tag irgendwo rumgeguckt und dann irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr hatte oder mir der Hintern wehtat, auf die Schilder geguckt, dass ich wieder nach Hause kam. Also ich war sehr selbstständig und eigenständig, habe mich auch zum Beispiel unterwegs dann mal an den Straßenrand in einen Café gesetzt oder so, einen Kaffee getrunken, eben eine Pause gemacht oder eine Currywurst gegessen oder was auch immer und bin dann einfach weitergefahren. Das war so mein Leben vor der Erblindung. Ja, und das war alles weg. Gut, und ich wusste, das ist das, was ich wieder haben will, wieder zurückbekommen möchte, auch obwohl ich blind bin. Und wenn ich das irgendwie zurückbekommen möchte, dann brauche ich genau dieses Training. Dann gibt es einen Reha-Lehrer, der auch eben genau hier in Dresden mit dabei ist. Und auch hiervon wurde mir eigentlich empfohlen. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, der ist auch nicht unbedingt beliebt bei allen. Ich weiß zwar nicht warum, kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist ein harter Hund, also der will auch was mit einem machen, der will einen herausfordern, bis zum geht nicht mehr. Aber auch hier genau das, was ich gesucht hatte, was ich gebraucht habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, Schnips in die Finger, dieses Training in Dresden will ich haben und ich will genau diesen Reha-Lehrer haben, Herrn Titus Bostelmann, der kommt aus dem Chemnitzer Raum und das war meine Wahl. So wollte ich das haben. Wie kommt man aber an ein solches Training heran, wenn die doch immer ausgebucht sind? Nun, ich hatte noch einen freien Platz bekommen. Ich kann euch nicht mal mehr genau sagen, ich vermute mal, einer ist abgesprungen oder es war tatsächlich noch keiner verfügbar, also dass noch ein Platz frei war. Jeder Reha-Lehrer dort in Dresden würde 2 Schützlinge unter die Haube nehmen. Und es sind insgesamt 4 Reha-Lehrer, die dort in Dresden dieses intensive Training durchführen. Plus 2 Assistenten. So, und wenn ihr jetzt ausrechnet, dann wisst ihr nämlich auch, wie viele Leute waren wir insgesamt. 4 Reha-Lehrer, jeder 2 Teilnehmer, also 8 Teilnehmer und 2 Assistenten. Die Teilnehmer waren nicht alle durchgehend die 2 Wochen vor Ort, sondern manche hatten eben nur einen Block von 20 Stunden, Andere hatten vielleicht stationär, also bei sich zu Hause, ein Training begonnen und mussten nur noch den Rest dort absolvieren und so weiter und so fort. Dadurch hatten wir in der Gruppe auch eine gewisse Fluktuation. So, ich habe dann im Prinzip im Oktober Herrn Bostelmann kontaktiert und wusste aber, das Training findet im Januar statt, aber ich habe ihm mitbekommen, es wäre noch ein Platz frei. Also, deswegen habe ich mich überhaupt gemeldet, sonst hätte ich es gar nicht erst versucht. Ja, ist noch ein Platz frei und wir können es probieren, aber jetzt muss es schnell gehen. Ich dachte mir so, ist ja kein Problem, bei meinem Hausarzt kann ich mir ein Rezept holen, habe ich dann auch gemacht, für ein Mobilitätstraining und die Erstausstattung mit zwei Langstöcken. Und Herr Bostelmann sagte mir, das kann man wahrscheinlich so, wie es ist, in die Mülltonne schmeißen. Die Krankenkasse möchte gern vom Facharzt ein Rezept sehen. Tja, Facharzt, das heißt ein Augenarzt. Ich war seit weit über 10 Jahren, vielleicht seit über 15 Jahren nicht mehr beim Augenarzt. Und das bedeutet, ich brauchte einen Augenarzt, einen Termin. Ich habe den Augenarzt, die Augenärztin, bei der ich zuletzt war, angerufen oder vielmehr versucht, bin nicht durchgekommen. Die hatten ein technisches Telefonproblem. Ich musste es irgendwann schlicht und ergreifend aufgeben. Ich hatte sowieso, ehrlich gesagt, keine Chance gesehen, dass ich das alles irgendwie würde hinbekommen können. Denn jeder, den ich hier gefragt hatte oder mit dem ich mich darüber unterhalten hatte, hat jeder dann gesagt, Termin beim Augenarzt. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Aber vorher glaubst du doch selbst nicht. Somit hatte ich schon gedacht, okay, es wirst du dir wahrscheinlich abschminken können, aber versuchen willst es wenigstens. Dann habe ich in einer Praxiskette angerufen, weil ich mir dachte, wenn ich eine Chance haben will, dann muss es ja so sein, dass ein anderer, der einen Termin hat, viel früher, vielleicht abspringt. Das war ja dann mittlerweile im November und ich dachte bloß November, da war gerade so ein bisschen, dass so Corona sich wieder durchmogelte und viele krank waren. Und ich habe mir wirklich gedacht, bei so einer Kette, da sind so viele Leute, da muss es doch 1, 2, 3 Leute geben, die vielleicht krank geworden sind, dass der Termin frei geworden ist und hier könnte ich dann reinspringen, ganz schnell. Und tatsächlich, ich hätte im Prinzip am selben Tag nachmittags hinfahren können. Da wusste ich überhaupt noch nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Aber es war auch gar nicht so schlimm, denn am darauffolgenden Montag konnte ich auch kurzfristig solch einen Termin bekommen. Also alles richtig gemacht und hingefahren. Beziehungsweise mich mit einem Taxi habe hinfahren lassen. Das alles habe ich euch in der Irgendwasser-Episode zu den Mobilitätsvorbereitungen bereits erzählt, deswegen gehe ich hier gar nicht weiter intensiv darauf ein. Tatsache ist, ich hatte jetzt endlich meine Rezepte. War alles nicht so einfach und hat auch wirklich gedauert und ging so ein bisschen hin und her mit der Krankenkasse, aber letzten Endes hat alles funktioniert. Ich habe den Januar, das war ja der Monat 2024, wo dieses Mobilitätstraining dann in Dresden ja auch stattfinden sollte. Den Januar habe ich mir ganz interessant geplant. Ich habe nämlich gedacht, die bieten in der Villa Rochsburg, da war ich ja jetzt dann schon einmal und ich wusste, okay, das kriege ich hin. Mit dem Mobilitätsdienst der Deutschen Bahn schaffe ich das. Und ich hatte dann mitbekommen, die haben den Badespaß. Auch hiervon habe ich euch bereits im Irgendwasser ausführlich erzählt, haben wir eine ganze Episode daraus gemacht. Ich bin eine Wasserratte, Sternzeichen Krebs, sage ich mal nur. Das heißt, Wasser ist mein Leben. Und ich habe hier vor Ort tatsächlich zumindest keine männliche Begleiter, die mit mir in eine Therme fahren würden oder in ein Hallenbad. Im Sommer im Freibad ist das nicht so schwierig, aber im Hallenbad muss man ja doch irgendwie gucken, wie komme ich da durch die Duschen und durch die Umkleidekabinen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bräuchte eigentlich jemand Männlichen, der mit mir mal dorthin fährt. Habe ich hier nicht. Die Männer, die ich hier alle kenne, sind komplett wasserscheu, hat keinen Zweck. Und die Frauen kann ich schlecht mitnehmen in die Umkleidekabinen und in die Männerduschen. Also, Badespaß in Rochsburg. Da wurde sich sicherlich drum gekümmert, dass man da irgendwie ins Bad reinkommt. Und es waren mehrere Bäder, jeden Tag ein anderes. Genau mein Ding, dachte ich. Unmittelbar in der Woche vor dem Training. Und ich dachte mir so, dann mach doch einfach erstmal die eine Woche Urlaub, den Badespaß, zusammen mit anderen sehbehinderten, blinden Menschen von der Villa Rochsburg aus als Ausflüge nach draußen mit dem Bus gefahren. Und dann kannst du von dort aus eine viel kürzere Anreise von Rochsburg, das ist ja alles schon in Sachsen, einfach mit dem Zug mal eben über Leipzig nach Dresden juckeln. So habe ich mir das so gedacht, habe mir für den Badespaß für diese Woche vorab und für die Anreise meinen Rucksack ordentlich vollgestopft und eine Tube mit Waschmittel drin, sodass ich meine paar Klamotten, die ich mitnehmen konnte in diesem Rucksack, vor Ort dann immer schön brav im Waschbecken durchwaschen konnte. Das hat wunderbar funktioniert und nach Dresden hin hatte ich mir zu Hause einen großen Umzugskarton vorbereitet, wo alles drin ist, was ich so brauchen würde in den 2 Wochen in Dresden. Gut, also der Karton ging nach Dresden und mein Rucksack habe ich mitgenommen. Dann habe ich erst eine Woche Urlaub gemacht und von dort aus bin ich dann nach Dresden gefahren. Und hier befinden wir uns jetzt endlich an der Stelle, wo wir den 14. Januar, den Sonntag, starten können. Ein bisschen muss ich aber doch noch vorab erzählen. Die Bahn, die Deutsche Bahn hat gestreikt. Ich wollte nach Rochsburg fahren mit dem Zug und genau in der Zeit wollte die Deutsche Bahn streiken. Mehrere Tage. Und das war mir doch alles ein bisschen heiß und knapp gestrickt. Deswegen habe ich in Rochsburg angerufen, kann ich 2 Tage früher kommen? Da war der Streik jedenfalls nicht geplant. War möglich, konnte mein Zimmer 2 Tage früher beziehen. Und somit habe ich das dann gemacht. Und der Badespaß hätte auch einen Tag früher beendet werden sollen. Und ich habe mir gesagt, ich fahre doch jetzt nicht für einen einzelnen Tag wieder zurück nach Hause und dann wieder nach Dresden hin. Das ist ja totaler Irrsinn. Also auch gefragt in Rochsburg, kann ich denn auch noch einen Tag länger bleiben? Somit bin ich komplett exakt eine Woche in Rochsburg gewesen und von dort aus ging es jetzt dann nach Dresden. So, und jetzt stehen wir endlich in meinem Zimmer auf und machen die Vorhänge auf. Und das ist genau das, was ihr die nächsten Episoden in Dresden auch miterleben werdet. Wir fangen die Tage immer schön chronologisch an. Das heißt, die Vorhänge vor den Fenstern werden aufgerissen. Meistens die Fenster auch geöffnet, mache ich morgens ganz gerne, damit man so richtig ordentlich frische Luft reinkommt. Es sei denn, es ist nicht so eisekalt, wir haben es Januar, denkt dran, dass ich nachts erfrieren müsste. Dann schlafe ich natürlich bei offenem Fenster. Aber wir hatten es hier wirklich eisekalte Tage mit Minusgraden und deswegen habe ich dann einfach durchgelüftet. Ich bin dann in Rochsburg zum letzten Mal sehr traurig. Mir hat die Woche ganz wunderbar und ausgezeichnet gefallen. Ich hatte eine wunderschöne Urlaubswoche in Rochsburg mit meinem Badespaß und bin dann zum letzten Mal zum Frühstückstisch runter. Hab dort ausgiebig gefrühstückt, wie ich das jeden Tag gemacht hatte in Rochsburg. Hab mich auch so langsam aber sicher von den lieben Mitarbeiterinnen dort in Rochsburg verabschiedet und hab auch meinen Rucksack zuvor am Abend natürlich schon fertig gepackt gehabt, sodass ich dann nur noch wieder nach oben musste. Hatte mich mit der Leiterin des Hauses, mit Frau Mehlhorn, ein wenig später dann verabredet, dass die mich dann zum Bahnhof nach Geithain bringen würde, damit ich von dort aus nach Leipzig käme. Sie hat sich zum Glück auch für mich darum gekümmert, dass ich dann von Leipzig aus einen Zug hätte, der mich nach Dresden bringen würde. Und so bin ich dann im Prinzip in der Villa Rochsburg zum Bezahlen gegangen, habe übrigens mit Apple Pay bezahlt. Wunderbare Sache, kann ich euch nur sagen. Also wenn ihr ein Smartphone habt und dort eure Kreditkarte hinterlegt habt, dann könnt ihr ganz wunderbar per Apple Pay bezahlen. Da muss man nur doppelt die Seitentaste drücken, grinst einmal ins Telefon für Face ID und dann steht da schon halt das Ding ans Lesegerät und dann ist gut. Macht man dann, braucht man keine Nummer mehr einzutippen und nichts. Funktioniert in Rochsburg ganz wunderbar. So, bezahlt habe ich also. Dann bin ich nochmal nach oben gegangen auf Toilette. Das dauerte noch ein bisschen, bis wir dann den Zug nehmen wollten in Geithain. Das heißt, da hatte ich noch ein bisschen Wartezeit. Und dann hatte mich die Frau Mehlhorn lieberweise dann nach Geithain gebracht, mich dort in die S-Bahn reingesetzt. Und diese S-Bahn, mit der bin ich dann nach Leipzig gefahren zum Hauptbahnhof. Und während ich da so in der S-Bahn saß, dachte ich, ich habe eine Platzreservierung bekommen für den Zug, für den Regionalzug nach Dresden-Neustadt, wo ich hinfahren sollte. Eine Platzreservierung in einem Regio, das geht doch gar nicht. Genauer geguckt, nee, hatte Frau Mehlhorn mir einen IC gebucht und den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn dazu. War alles soweit in Ordnung, nur ich hatte kein Ticket für diesen Zug. Denn Regio-Züge dürfen wir mit unseren Wertmarken fahren. Aber doch keine IC-Züge und ICEs, das war sogar ein ICE. Somit musste ich in der S-Bahn sitzend mein Smartphone nehmen und mir für den ICE nach Dresden noch eben schnell ein Ticket besorgen. Das war das teuerste Ticket von den ganzen Tickets, ist ganz klar. Die anderen hatte ich weitläufig vorher mir gebucht. Dann sind sie schön günstig. Wenn man die natürlich jetzt hoppla hopp braucht, dann sind sie teuer. War aber egal. Ich wollte das trotzdem so wahrnehmen, damit das alles funktioniert. Ich hatte mich ja auch schon drum gekümmert, dass das von Dresden aus dann weitergeht. Und ich sage ja, Mobilitätsservice der Bahn war alles fertig gebucht und so. Ich hatte keine Lust, mich da irgendwie jetzt nochmal drum zu kümmern. Deswegen habe ich das so alles gelassen und mir gesagt, dann kaufe ich mir jetzt eben ein Ticket für den ICE nach Dresden. Es war jetzt keine... Also nicht, dass ihr denkt, dass ich da jetzt Unsummen bezahlen muss, das waren irgendwie 33 Euro oder sowas, die hat man dann auch noch übrig. Das war alles in Ordnung und somit habe ich das Ticket mit der DB-Navigator-App mir dann noch eben geshoppt. Und habe noch so gedacht, wie cool das doch heutzutage auch für uns sehbehinderte und blinde Menschen eigentlich ist, dass man da so während man in der S-Bahn sitzt und weiß, wenige Minuten später wird man von dem Mobilitätsdienst der Deutschen Bahn aus der S-Bahn abgeholt und dann in den ICE gesetzt. Und für den habe ich jetzt noch kein Ticket, kann das aber im Weg dorthin schon fertig unterwegs buchen. Ist doch eigentlich eine total coole Sache, das Ticket. Ja, und somit nach etlichen Haltestationen, die S-Bahn hält natürlich bei jedem kleinen Bahnhof dann an, bin ich dann in Leipzig angekommen und dort ausgestiegen. Und dort stand dann auch schon jemand von diesem Mobilitätsdienst der Deutschen Bahn. Und der hat mich dann eiligen Schrittes nach oben gebracht. Die S-Bahnen halten im Leipziger Kopfbahnhof unten an, sozusagen im Keller. Und dann muss man nach oben. Dort ist dann der Kopfbahnhof mit den ganzen Zugstrecken. Und dort stand dann auch schon mein ICE nach Dresden. Mein Chauffeur, mein Fußchauffeur, hat mich dann im Prinzip zum richtigen Wagen gebracht und gesagt, Sie können sich dabei überall hinsetzen, die Plätze da sind alle frei. Dann habe ich mich einfach, also ich bin dann einfach reingegangen in den Wagen, habe mich da gleich um die Ecke hingesetzt und saß dann im richtigen Zug nach Dresden. In der Zwischenzeit hatte ich von meinem Reha-Lehrer mitbekommen? Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich hatte ja die Frau Schade kennengelernt. Das ist eine der Reha-Lehrerinnen, die ebenfalls in Dresden mit ihren Teilnehmern an diesem Training dabei wäre. Und sie hatte mir gesagt, es ist eigentlich cleverer, wenn ich in Dresden-Neustadt am Bahnhof aussteige, weil das einfach näher an der Unterkunft ist. Macht ja Sinn. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das sowieso alles an derselben Strecke ist, ob ich nun bei dem einen Bahnhof aussteige oder bei dem anderen, kann mir ja egal sein. Hauptsache, ich werde dort irgendwie abgeholt, denn ich habe ja mein Mobilitätstraining vor mir. Das bedeutet, ich kann natürlich nicht alleine quer durch Dresden einfach mit S-Bahn und Bus und wer weiß was alles und zu Fuß lang gehen. Irgendwer muss mich gefälligst am Bahnhof abholen. Erst nach dem Mobilitätstraining dürft ihr mir das zumuten. Ich glaube, das war aber auch eine Selbstverständlichkeit. Gut, ich also das soweit klar gemacht, dass ich in Neustadt dann aussteigen würde und habe mich bei meinem Reha-Lehrer, bei Herrn Bostelmann, dann gemeldet, dass ich dann auch mit dem Zug jetzt unterwegs bin. Und er dachte, ich könnte ja im Hauptbahnhof aussteigen. Ich sage, nee, jetzt wüsste ich, ich habe das jetzt nach Neustadt hingemacht, weil ich das wäre cleverer. Sagte er, ja, ist nicht schlimm, ist kein Problem. Lassen Sie sich dort mit dem Mobilitätsdienst, Sie haben da ja eine Ausstiegshilfe gebucht, lassen Sie sich einfach von dem jungen Mann in das Reisecenter im Bahnhof bringen und da hole ich sie dann ab. Ich habe hier noch einen anderen Teilnehmer am Hauptbahnhof abzuholen, deswegen wäre es natürlich praktischer gewesen, ich wäre auch zum Hauptbahnhof gefahren, aber gut, ist ja alles halb so schlimm. Und ich habe gesagt, ist in Ordnung, machen wir so. So, ich bin dann also mit diesem ICE, einem Zug, den ich überhaupt noch nicht hatte, ich habe sonst immer ICs gehabt und Regio natürlich und auch Straßenbahn und so weiter, also verschiedene Züge, alles kein Problem, aber dieser Zug war mir tatsächlich gänzlich unbekannt. Und so wusste ich jetzt, okay, nächster Halt wird Dresden-Neustadt sein, bin dann aufgestanden mit meinem Rucksack und meinem Langstock und ging zur Tür und suchte und tastete mit meinen Fingern nach dem Drücker, dass ich aus diesem Zug würde aussteigen können, wenn ich dann im Bahnhof ankäme. Und ich tastete und tastete und tastete ins Leere. Es war nichts zu fühlen. Es gab keine Haltestangen mit einem Drücker. Es gab an den Türen nichts und es gab auch neben den Türen nichts. Um Himmels Willen, wie kriege ich denn diese dämliche Tür hier auf? Und warum gibt es hier nirgendwo Drücker? Was ist denn das für ein Salat? Ich hatte schon so gedacht, na hoffentlich gehen die scheiß Türen von ganz alleine auf. Sonst stehst du hier vor verschlossener Tür und kommst nicht raus und musst den Bahnhof weiterfahren. Hab mir dann schon gesagt, okay, wenn es dann so ist, ist es so. Ich kann es halt auch nicht ändern. Muss ich dort irgendwie versuchen, wie ich dann in den Zug zurückkomme, dass ich dann nach Neustadt käme oder keine Ahnung. Ich habe mir jedenfalls gedacht, keine Panik. Irgendwie wird sich das jetzt hier schon regeln lassen. Hab dann schon geguckt, ob in dem Wagen noch jemand sitzt, dem ich eben schnell um Hilfe bitten könnte, falls die Tür jetzt wirklich sich nicht öffnet. Und so kurz vorher, der Zug wurde schon langsamer vor dem Neustädter Bahnhof, kam jemand und fragte, ob er mir helfen könne. Ich habe ihn gar nicht als Zugbegleiter wahrgenommen, war er aber. Er war recht leger gekleidet, so will ich es mal sagen. Und ich sagte, ja, ich habe keine Ahnung, ob ich diese Zugtür hier aufkriege oder aufkriegen muss. Also ich finde hier keinen Drücker. Und der junge Mann zeigte dann mit seiner Hand sozusagen an die Wand. Also nicht von der Türseite die Wand, sondern im rechten Winkel, sozusagen als wenn man durch den Zug geht. Dort an der Wand, ein bisschen versenkt, war so ein Touch-Sensor. Und liebe Leute, ganz ehrlich, selbst jetzt, wo ich weiß, dass der da ist, kann ich euch nicht sagen, ob ich den wiederfinden würde. Wie kann man in einem Zug etwas so dusselig bauen, dass man die Zugtür, den Drücker dafür nicht vernünftig finden kann? Dass ich da die ganze Wand abtasten muss, und zwar eine Wand, die mit der Tür überhaupt nichts zu tun hat, um diese Tür zu öffnen. Ich habe das gedacht, es kann doch wieder mal nicht angehen. Dort ist so die Idee aufgekommen, dass man das eigentlich als Blinder sich ein bisschen relaxter machen sollte. Nämlich dann, wenn der Mobilitätsdienst der Deutschen Bahn einen in den Wagen bringt, dass man dann beim Einstieg sagt, ach, könnten Sie mir bitte eben kurz sagen, wo hier der Drücker der Tür ist, dass wenn ich wieder raus möchte am Zielbahnhof, auch alleine rauskommen kann. Ich hoffe, dass ich immer dran denken werde und das genauso tun werde, wenn ich mit dem Mobilitätsdienst unterwegs bin, denn ich glaube, damit kann man sich ein bisschen Stresshormone einsparen, die einem durch den Kopf wandern, wenn man nicht weiß, wie kriege ich die Tür auf, wenn ich hier jetzt raus will. Und das ist immer wieder ein Problem, weil alle Züge gefühlt die Drücker irgendwie immer anders haben. Das nervt echt. Gut, hier hatte ich jetzt einen Helfer, einen Zugbegleiter, das ist oft so, dass die Zugbegleiter so durch ihre Züge wandern, müssen ja auch letzten Endes die Tickets kontrollieren. Und wenn sie dort einen Blinden sehen mit seinem Stock, dann fragen sie meistens auch nach, ob sie irgendwie behilflich sein können. So kenne ich das jedenfalls. Hier konnte ich aus dem Bahnhof aussteigen und der Zugbegleiter hatte auch gleich schon bemerkt, dass da jemand auf mich wartet, der Mobilitätsdienst. Die kennen sich natürlich auch alle schon so ein bisschen untereinander, hat den herbeigewunken und somit konnte ich mich dort wieder in die sehende Begleitung nehmen lassen, also einhaken am Ellenbogen und habe ihm dann gesagt, mein Reha-Lehrer holt mich hier bald ab und wir sollen dann ins Reisecenter gehen, da würde ich dann auf ihn warten können. Sagte er, ist kein Problem, bringe ich sie eben hin. Und er hat mich dann in das Reisecenter reingebracht. Da gab es nämlich dann Sitze, dass man sich hinsetzen konnte. Ich fand das, hat erst gedacht, er soll mich einfach davor abstellen, dass mein Reha-Lehrer mich definitiv auch findet. Hab mir dann aber gedacht, gut, der wird ja wissen, im Reisecenter, wenn ich da dann sitze, dann wird er wohl gucken. Und so war es natürlich auch. Man ist als Blinder ja dann doch immer ganz gut zu erkennen anhand seines weißen Stocks. Und somit habe ich mich dort hingesetzt, meinen Mobilitätsdienst verabschiedet, der ist dann wieder weggegangen. Ein paar Minuten habe ich da noch gesessen, Herrn Bostelmann noch eben eine WhatsApp geschickt, dass ich jetzt dort auf ihn warten würde. Und es dauerte nur eine kleine Weile, dann kam er schon um die Ecke und wir hatten uns dann begrüßt. Ich durfte mich bei ihm wieder einhaken und man merkt im Prinzip sofort, wenn man sich bei einem Reha-Lehrer einhenkelt, das fühlt sich doch gleich ganz anders an. Also das ist irgendwie so eine ganz intuitive Geschichte. Man bekommt wirklich mit, wo jetzt vielleicht Stufen sind, wo man aufpassen muss. Oder wenn jetzt zum Beispiel sind wir dann an seinem PKW angekommen, dann hat er die Beifahrertür aufgemacht und hat in die Scheibe geklopft, sodass ich gleich hören konnte, okay, bis hier ist die Tür halt geöffnet, bis hierhin muss ich gehen und dann kann ich einsteigen. Ein Mitteilnehmer saß hinten, den hatte er ja vom Hauptbahnhof schon abgeholt und ich habe mich dann vorne hingesetzt. Wir haben uns natürlich die Strecke hindurch dann unterhalten. Ganz weit war es dann ja nicht mehr, denn das alles fand jetzt am Neustädter Bahnhof statt, also Dresden-Neustadt, und die Unterkunft war ja auch in der Dresdner Neustadt. Wir sind dann auf dem Parkplatz dort angekommen und denkt dran, Januar, Winter, es lag Schnee, es war sehr kalt und es war durchaus auch schon ein bisschen glatt, aber bei weitem nicht so glatt, wie es noch werden würde innerhalb meiner Zeit dort in diesem Mobilitätstraining. Ich bin dann mit meinem Rucksack dort in den Eingang und das Problem kennen manche vielleicht von euch auch, die mit ein bisschen Sehrest noch irgendwie was versuchen können, klarzukommen. Mir kam es dort, als ich dann reingegangen bin, sehr dunkel vor und ich hatte wirklich Probleme, mich überhaupt zu orientieren, wo muss ich denn hin? Hatte aber natürlich meinen Langstock vor mir, das heißt, zumindest fühlte ich mich jetzt nicht insofern unsicher, dass ich irgendwo gegenstoßen würde oder irgendwo runterfallen oder sonst irgendetwas, denn so weit kam ich mit meinem Langstock schon sehr gut klar. Ich habe den ganzen Herbst hindurch ganz, ganz viel für mich selbst persönlich trainiert mit dem Langstock. Gut, dann wurden uns die Unterkünfte gezeigt. Im Prinzip musste ich entweder mit dem Fahrstuhl eine Etage höher oder aber eben zwei Treppen genommen. Da gab es dann einen sehr langen Gang und auf diesem langen Gang links und rechts ab könnt ihr euch jede Menge Türen vorstellen. Die letzte auf diesem Gang links, das war dann die Tür zu meinem Zimmer und ich glaube, ich hatte als einziger die Fürstensuite oder Hochzeitssuite, denn ich hatte ein Dreibettzimmer, das ich natürlich für mich alleine hatte. Also seine Privatsphäre hat man dann schon. Und die Unterkunft war die evangelische Tagungs- und Bildungsstätte. Heideflügel 2 ist, glaube ich, die Adresse dort. Haltestelle Weißer Adler, wie gesagt, in Dresden-Neustadt. Ja, so war ich dann auf meinem Zimmer. Auf den Betten lagen dann die Sachen, um die Betten eben zu beziehen. Das musste man alles selbst machen. Wir haben es hier im Prinzip jetzt, ich will nicht sagen mit einer Jugendherberge zu tun, aber das Ganze hatte schon sehr deutlichen Jugendherbergscharakter. Nun, dass man eben Dusche und WC mit auf dem Zimmer hat. Insofern alles okay. Es war halt eine Unterkunft und kein fürstliches Hotel. Mein Dreibettzimmer hatte allerdings ein Problem. Denn die Heizung in diesem Zimmer war genauso klein und mickerig wie bei allen anderen Zimmern, die zum Beispiel nur ein Bett hatten und natürlich auch deutlich kleiner waren. Und zusätzlich war mein Zimmer zu zwei Seiten hin das Zimmer, was an den Außenwänden des Gebäudes war. Also das heißt, die Längswand war nach außen hin und die Schmalwand ebenfalls. Und das wiederum bedeutete, das ist jetzt kein Gebäude gewesen, was besonders dolle Wärmedämmung gehabt hätte. Und zuvor war in diesem Gebäude kein einziger Gast. Also anderthalb Wochen lang war dort nichts los und entsprechend hatte man dort die Heizung runtergedreht, so dass alles gerade mal eben frostfrei war. Ich habe natürlich gleich diesen winzigen Heizkörper in meinem großen, geräumigen Dreibettzimmer voll aufgedreht. Bin dann ins Badezimmer, dort mit dem ebenso kleinen Heizkörper, dann natürlich für ein sehr kleines Badezimmer ebenfalls verfahren. Und hatte dann bloß gedacht, okay, Heizung aufgedreht, das wird ja wohl dann bald warm werden. Ich kann euch gleich sagen, wurde es tagelang nicht, jedenfalls nicht in diesem Dreibettzimmer. Dieser mickrige Heizkörper ist tatsächlich nicht gegen angekommen. Es war so eisekalt, dass ich auf Fußspitzen auf die Toilette gelaufen bin. Wenn ich also nachts irgendwie auf Klo musste oder so, wirklich so auf, müsst ihr euch wirklich so vorstellen, auf Fußspitzen da lang getrippelt, bloß nicht zu viel Kontakt mit dem Boden, weil, ich weiß nicht, es war sicherlich Laminat oder irgendwie sowas. Und das war so eiskalt, wirklich, als wenn man in einem Eisstadion über das Eis laufen würde. Und da wollte ich mit Sicherheit nicht mit vollen Fußsohlen drauf. Ich habe gewusst, die Füße kriege ich im Bett nie wieder warm. Ja, die Heizung also aufgedreht, dann die Betten bezogen und meinen Rucksack entleert, ordentlich in den Schrank einsortiert, der natürlich auch für mich persönlich dann mächtig groß war, weil eigentlich für drei Gäste gedacht. Ich hatte hier also Platz genug. Mir das Bett ausgesucht, zum Glück richtig, sozusagen zur Innenseite hin, sodass ich nicht auch noch an der Außenwand würde schlafen müssen. Und ich habe mir dann, also eine Bettdecke habe ich ausgeliehen. Ich hatte ja, wie gesagt, drei Betten, dementsprechend auch die Sachen dann dafür. Eine Bettdecke habe ich ausgeliehen an einen der Assistenten. Der hatte ein ähnliches Problem, dass ihm das zu kalt war. Und der hatte gesagt, er will die eine Bettdecke nehmen, die will er sich unter das Bettlaken sozusagen, also auf die Matratze legen, damit das ein bisschen wärmer und weicher würde. Und ich dachte so bei mir, eigentlich eine gute Idee. Das mache ich mit dem zweiten Bett dann ebenso. Das heißt, da habe ich mir ebenfalls die Decke gemopst, auf die Matratze gelegt, dort das Bettlaken drüber. Und somit wusste ich, okay, so kriege ich es vielleicht zumindest ein bisschen kuscheliger Wärme am Rücken und am Hintern. Und die andere Bettdecke mir natürlich auch fertig gemacht. Ich glaube, ich habe mir sogar zwei Kissen oder so gemopst. Also ich habe es mir so bequem gemacht, wie es irgendwie ging. Und war dann irgendwann natürlich fertig mit dem Bezug meines Zimmers. Ich wusste, man geht dann den Gang wieder zurück und dann noch eine Treppe hoch. Und dort war dann der Gemeinschaftsraum, das Gemeinschaftszimmer wollte ich ursprünglich sagen. Und dort würden wir uns dann so nach und nach einfinden. Gut, ich war also fertig, bin dann raus mit meinem Langstock und die beiden Treppen eine Etage weiter nach oben und hörte dann von Weitem schon um die Ecke Herrn Bostelmann sagen, oh, das hört sich ja gut an. Er meinte damit, wie ich mit dem Langstock die Treppe hochging. Das hört man dann ja, weil man mit dem Langstock wie, als würde man einen Bleistift vor sich halten, mit der Spitze gegen die Stufen takt. Und wenn das dann sich so anhört, dass man jemanden hört, die Treppe hochgehen, das macht so tak, 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 dann weiß man, der Blinde kommt die Treppe hoch und das hört sich dann auch so an, dass er so einigermaßen das auch wirklich hinkriegt, ohne da mit den Füßen großartig herumzutapern. Dort habe ich mir dann ein Plätzchen gesucht und habe auch gleich einen Kaffee bekommen. Und so haben wir dann oben so nach und nach uns eingefunden. Und als wir dann vollzählig waren, ging es dann um eine Vorstellungsrunde. Die Reha-Lehre sind, glaube ich, angefangen, beziehungsweise es ging so der Reihe nach rum. Und jeder hat dann aus seinem Leben erzählt, wie es sozusagen zur Erblindung kam, was er bis dahin so erlebt hatte, was er sich vor allem, da wurden wir auch drum gebeten, von seinem Mobilitätstraining, von diesem intensiven hier in Dresden versprechen würde, was er für sich hofft, was er nach dem Training kann, was er jetzt vielleicht noch nicht kann. Und ich hatte dann, so wie ich das Herrn Bostelmann auch schon gesagt hatte, auch hier dann erklärt, dass ich mir erhoffe oder erwarte, dass ich nach dem Training mich durch diese Stadt, durch Dresden würde bewegen können und das Ganze natürlich auch auf andere Städte übertragen kann. Das heißt einfach, dass ich meine Mobilität und meine Orientierungsmöglichkeiten und so weiter zurückerlangen kann und mich selbstständig quer durch Deutschland würde bewegen können. Auch auf dem Bahnhof, das wusste ich auch schon. Ich wollte unbedingt wissen, wie ich mir einen Bahnhof kundig machen kann. Das heißt, das stand auf meiner Wunschliste und ihr werdet es dann hören. hier im Irgendwasser. Das ist am vorletzten Tag dann auch gewesen, dass ich mir dann den Hauptbahnhof zusammen mit Herrn Bostelmann intensiv angeschaut habe und dann auch ja, Überlegungen angestellt habe, wie kann man das hinkriegen, wenn ich jetzt an einem ganz anderen Bahnhof bin, wie kann ich mir diesen Bahnhof dann gefügig machen. Ja, diese Vorstellungsrunde, die ging natürlich eine ganze Weile und dann ging es dann irgendwann in die Essenszeit, Abendessen. Wir sind dann alle zusammen runter die Treppen, teilweise den Aufzug runter, wer zu bequem war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich der Einzige war. Ich glaube, ich war der Einzige, der schon einen Langstock hatte. Die anderen hatten alle noch gar keinen. Wird wahrscheinlich auch wirklich so gewesen sein, denn normalerweise ist es in Deutschland so üblich, dass man keinen Langstock bekommt, ohne das dazugehörende Mobilitätstraining. Nun hatte ich mir meine aber ja vorab schon selbst organisiert, deswegen hatte ich schon einen. So, und dann sind wir nach unten in die Kantine, haben uns dort unsere Plätze gesucht und ihr kennt das, wie das immer so ist. Man sucht sich den Platz und das wird dann auch natürlich der Platz für die nächsten Tage und Wochen werden. Nicht so ganz, ein bisschen hat sich es dann verschoben, man hat dann immer so ein bisschen aufgerückt, wenn mal einer weniger war oder wieder einer mehr wurde oder wie auch immer. Aber so haben wir dort unten zusammengesessen und dann eben zu Abend gegessen. Während des Abendessens, so zum Ende hin, hatte Herr Bostelmann mir dann erzählt, er würde gerne mit mir nach dem Essen dann eine Runde um den Block draußen drehen. Als Einziger, das heißt, mein intensives Training ging hier an diesem Tag tatsächlich schon los. Nach dem Essen, warm angezogen, draußen kalt, natürlich längst dunkel, wir haben es Januar und das hat seine Bewandtnis, denn der Januar wird jedes Mal in Dresden so ausgewählt, damit Menschen, die sehbehindert blind sind und am Tage noch ein bisschen Sehrest haben, den sie in der Nacht nicht haben, so wie bei mir, damit die auch wirklich als Vollblinde dieses Training absolvieren können und auch müssen. Denn das ist natürlich der Standard, dass ich mich draußen bewege und es kann auch plötzlich dunkel werden, dann muss ich trotzdem schauen, wie ich wieder nach Hause komme, beziehungsweise von A nach B. Und genauso kann es eben sein, dass mein Sehrest immer drastisch weiter bergab geht. Da rechne ich sogar damit. Das heißt, dass mir am Tage das bisschen Sehrest, was ich noch habe, auch nicht mehr viel nützen wird. Und somit ist das ganz gut, dass ich eben in Dresden nach und nach gelernt habe, mich als Vollblinder mit dem Langstock durch die Großstadt zu bewegen. Etwas, was ich an diesem Tag, an diesem Abend für vollkommen unmöglich hielt. Was Herr Bostelmann wollte, der wollte nicht mit mir ein Verdauungsspaziergängchen machen, das war mir von vornherein klar, sondern man muss im Prinzip erstmal ein langes Gespräch mit dem Reha-Lehrer führen. Normalerweise ist es so, dass man sich dann irgendwo trifft. Hier in unserem Fall war es so, dass wir ja fast 400 Kilometer weit auseinander waren. Das wäre ein bisschen umständlich gewesen. Das heißt, wir haben das alles telefonisch gemacht. Und im Prinzip hat Herr Bostelmann am Telefon mir seine Fragebögen dann vorgelesen und ich habe dann wahrheitsgemäß beantwortet. Er hat das dann für mich mit ausgefüllt und somit war schon mal so ein bisschen auch geklärt, was ich eigentlich wollte bei diesem Training, was ich lernen wollte, wie weit ich mit meiner Sehbehinderung war, was ich noch konnte und was ich nicht mehr konnte, wo ich mich wohl und unwohl fühlte. Ob ich jetzt wirklich schon mit dem Stock ein bisschen was umgehen kann oder ob ich andere Hilfsmittel benutze und. Man ist da also auch wirklich, ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb Stunden ist man bestimmt am Telefon mit diesen Fragebögen beschäftigt. Da ist also einiges, was zusammenkommt. Man muss letzten Endes natürlich auch überlegen, wie fit fühlt man sich eigentlich körperlich und so weiter. Das ist also alles tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ein Mobilitätstraining ist ein sehr, sehr, sehr individuelles Training. Das bedeutet, es wird genau analysiert. Erstens, was für Anforderungen stelle ich an mich selbst? Was möchte ich tun können nach dem Training? Was möchte ich lernen? Aber auch, was kann ich jetzt schon? Und wie fit fühle ich mich? Und so weiter und so fort. Wird, wie gesagt, alles erfragt. Und mir war jetzt klar, Herr Bostelmann wollte mit mir eine Runde um den Block im Dunkeln drehen, um zu gucken, was kann er mit seinem Sehrest hier im Dunkeln noch anfangen und wie stellt er sich mit dem Langstock an. So, und somit sind wir dann los und Herr Bostelmann hat mir dann erzählt, wo wir dann so lang gehen wollen und hat sich das dann alles ganz genau angeschaut und hat mich dann einfach im Prinzip um den Block, wo diese Unterkunft, die Tagungsstätte samt Seminar, ja Räume noch nicht mal, es ist ein eigenständiges Gebäude sogar für Seminare und so weiter. Es ist ein riesengroßes Grundstück und eingefasst natürlich von einem Bürgersteig. Und hier, dieser Bürgersteig und so weiter, schlängelt sich so ein bisschen links, rechts immer so um dieses Grundstück drumherum. Und hier bin ich dann im Dunkeln lang gegangen. Wohlgemerkt natürlich noch, bis dahin kein Mobilitätstraining und kaum im Dunkeln allein lang gelaufen. Das heißt, ich fühlte mich bereits hier äußerst unwohl, unsicher, weil ich hier als komplett Vollblinder mit meinem Langstock mir den Weg suchen musste, was ich in der Form, in derart unbekannter Gegend noch nie gemacht habe. Ich habe zuvor absichtlich ein bisschen trainiert im Dunkeln, allerdings waren das Wege, die ich schon ganz gut im Hellen kannte. Und das hat sich schon nicht wirklich schön angefühlt. Hier war es jetzt komplett unbekannt. Hier war ich noch nie lang gelaufen und jede Menge Barrieren drin. Gut, also ich habe mich da so lang gedengelt und hier war auch überall Schnee und es war glatt und so weiter und so fort. Das war also wirklich schon, ja, sozusagen das erste Mal mit der Nase reingestupst in dieses Intensivtraining. So fühlte es sich an. Und zwischendurch hat der Bostelmann, wenn er gemerkt hatte, dass ich irgendwas bemerkt hatte, akustisch zum Beispiel, hat er mich dann gefragt, was nehmen Sie denn wahr? Was glauben Sie denn hier jetzt zu bemerken? Das heißt, er hat wirklich so natürlich auch einen Blick dafür gehabt, wenn mir irgendwas komisch vorkam, wenn ich etwas ein bisschen untersuchen wollte, wenn ich irgendwo stehen geblieben bin, weil mir irgendwie was komisch vorkam. Und dann hat er mich schon danach gefragt, was ich denn denke, was hier jetzt so ist für eine Situation. Wir waren also im ständigen Dialog. Nicht, dass ihr denkt, ich bin da irgendwie lang gelaufen und Herr Bostelmann dann irgendwie 50 Meter hinter mir, sondern der ist neben mir gegangen und wir sind zusammen gemeinsam diesen Weg drumherum gelaufen. So, und irgendwann sind wir dann natürlich auch wieder angekommen. Da war ich schon das erste Mal so ein bisschen fix und fertig. Aber das hat alles ganz gut geklappt und Herr Bostelmann hatte jetzt sicherlich alle Informationen zusammengesammelt, die er gerne haben wollte, nämlich, was kann ich mit dem Herrn König denn jetzt eigentlich tun, wie weit ist er, wie fit ist er, wie lernwillig ist er und wie viel kann er mit seinem Sehrest noch anfangen und was kann er mit seinem Langstock schon tun. Das alles konnte er natürlich in dieser Runde schon in Erfahrung bringen. Wir sind dann anschließend noch nach oben in den Gemeinschaftsraum. Dort haben sich die anderen dann auch so nach und nach alle wieder angefunden. Und hier ging es dann im Prinzip dann mit einer Filmvorführung weiter. Das heißt, wir haben uns alle so hingesetzt, und das kam mir schon das erste Mal komisch vor, als wenn wir so im Kino sitzten. Also ich habe mich eigentlich gefragt, warum soll ich mich jetzt in die Richtung überhaupt drehen, ob die Leinwand jetzt da vorne ist oder nicht. Ich sehe das doch gar nicht und bin bis dahin davon ausgegangen, dass allen anderen Teilnehmern das ja ähnlich gehen würde. Warum setzt man sich mit dem Gesicht zu einer Leinwand hin, wenn man sowieso nichts sehen kann? Wir sind doch hier alle sehbehindert und blind. Bis ich dann so nach und nach dann irgendwann gemerkt habe, ich bin hier der einzige Blinde. Die anderen hatten wirklich noch einen so hervorragenden Sehrest, dass sie dem Film tatsächlich folgen konnten. Dieser Film hieß Stolpern war gestern und den findet ihr auch, nämlich in der Blinzeln-App in der Kategorie Mobilität. Dort scrollt ihr euch bis ganz nach unten, dort findet ihr diesen Film und ihr habt sogar einen Vorteil, wenn ihr euch den über die Blinzeln-App anschaut. Denn wir hatten, als wir an dem Abend zusammengesessen haben und uns den Film angeschaut haben, ständige Werbeeinblendung und das haben wir in der Blinzeln-App ja nicht, weil auch hier wurde der Film von YouTube einfach abgespielt. Und wenn man YouTube einfach so benutzt, beispielsweise am Rechner, dann kommen ja alle Nase lang die Werbeeinblendung. Bei der Blinzeln-App ist das nicht so. Hier könnt ihr euch das ganze Ding einfach am Stück hindurch anschauen. Ja, und den Film möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Sowohl, wenn ihr sehbehindert, blind, betroffen seid oder aber wenn ihr sehend seid und irgendwie mit sehbehinderten Blinden entweder zu tun habt oder zumindest wissen wollt, was kann ich eigentlich tun, um dem sehbehinderten und blinden Menschen vielleicht mal helfen zu können. Also wenn ihr einfach nur neugierig seid, wie das so alles funktioniert, wenn man jemanden begleitet, der nicht gucken kann, oder wenn ihr eben selbst betroffen seid und deswegen entsprechend neugierig seid. Also einfach mal den Film angucken. Das ist für wirklich jeden etwas. Es geht im Prinzip darum, wie man sehend, blind in dieser Zusammensetzung am besten miteinander klarkommt und wie man Blinden perfekt helfen kann, wo es zu viel ist, wo es dann schon übergriffig wird und so weiter und so fort. Das alles könnt ihr in diesem Film euch anschauen. Irgendwann war der Film dann zu Ende. Und wir haben dann noch ganz gemütlich beisammen gesessen, noch ein bisschen was zusammen getrunken und so nach und nach wurde es dann später und dann haben sich so, ja, nach und nach eben die Leute, die Teilnehmer dann verabschiedet. Ich dann auch irgendwann, ich wollte dann auch irgendwann runter in mein Zimmer, ins Bett, ich wollte noch unter die Dusche und dann ins Bett und das habe ich dann auch so gemacht. Ja, und somit bin ich dann runter die Treppe, den langen Gang entlang, zur letzten Tür auf der linken Seite, habe den Schlüssel rumgedreht, die Vorhänge vor meinen Fenstern zugezogen, bin dann unter die Dusche. Hier hatte ich übrigens noch etwas Lustiges. Und zwar gab es im Badezimmer keine Vorhänge und ich konnte natürlich jetzt nicht sehen, ob dieses Fenster irgendwie, ob man da durchgucken konnte oder nicht. Und das war ein großes Fenster. Das war fast so groß wie die ganze Wand. Das heißt, wenn ich jetzt hier nackig unter der Dusche bin und da sind keine Vorhänge vor und ich habe hier irgendwas nicht mitgekriegt, dass ich irgendwo hätte ein Außenrollo runterdrehen müssen oder sonst irgendetwas, dann hätte ich meinen nackigen Hintern quasi durch das Fenster nach draußen in die Dresdner Neustadt hineingehalten. Das wollte ich offen gestanden jetzt auch nicht so unbedingt. Dann habe ich noch versucht, mit der Be My Eyes App ein Foto von dem Fenster zu machen, um herauszufinden, ist das Ding hier jetzt durchsichtig oder kann ich hier unter die Dusche gehen? Hat Be My Eyes nicht hinbekommen. Irgendwann habe ich dann aufgegeben und mir gesagt, okay, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt hier ein Fenster. Ich kann jetzt nirgendwo feststellen, dass es hier irgendwas gibt, was ich tun könnte. Und somit bin ich dann einfach so unter die Dusche und habe dann gesagt oder mir gedacht, wenn da draußen jemand ist, der mich nackt sieht, ja, dann tut es mir leid, dann möchte ich mich dafür in aller Form entschuldigen für den Anblick. Aber ich kann es halt in dem Moment auch nicht ändern. Nach der Dusche dann, solange wie ich noch warm war, wir haben es wirklich, keine Ahnung, ich würde schätzen vielleicht 1, 2, 3 Grad im Zimmer. Also es kann nicht ganz viel wärmer gewesen sein. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem solch kalten Zimmer geschlafen. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Und die Fenster waren, wie gesagt, zu. Die habe ich natürlich nicht aufgemacht mehr, noch extra. Und habe mich dann warm aus der Dusche sozusagen gleich ins Bett geschmissen und eingemummelt und habe mir dann noch mein Kram fertig gemacht, dass das alles aufladen konnte, die Akkus und so weiter. Habe mir einen Podcast angemacht und bin dann irgendwann eingeschlafen. Wartend auf die Dinge, die da auf mich zukommen. Und ich wusste, wie gesagt, vorher schon, da kommt einiges auf mich zu. Ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen an dieses Training herangegangen. Auf der einen Seite habe ich mich wirklich wahnsinnig darauf gefreut. Ich wusste genau, das ist so richtig die Herausforderung, die ich haben wollte. Auf der anderen Seite habe natürlich auch ich so meine Gedanken und Bedenken und Sorgen. Schaffst du das alles? Kriegst du das hin? Was kann denn so alles passieren? Und. Also das heißt, ich wusste ja, hier ist nichts mit Komfortzone. Das wird hier weder ein Urlaub werden, noch irgendetwas, was man mal ebenso mit einer Arschbacke abrutscht, sondern hier kommen richtig knallharte Herausforderungen auf dich zu und zwar Tag für Tag, jeden Tag. Ich wusste ja, was auf mich zukommt und deswegen so dieses Gemisch von unterschiedlichsten Gefühlen. Aber deutlich überwiegend war einfach meine Freude, dass ich hier angekommen war, dass es nun losgehen konnte und die Neugier auf das, was da jetzt die nächsten Tage insgesamt bei diesem Mobilitätstraining passieren würde, aber auch, was es mit mir machen würde. Denn nach wie vor konnte ich mir nicht vorstellen, dass das Ziel, was ich mir anvisiert hatte, was ich Herrn Bostelmann als Reha-Lehrer mitgeteilt hatte, wo er mir gesagt hatte, machen wir, ist kein Problem, hat er jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber mir so erklärt, dass das machbar ist. Ich konnte es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Es sollte im Prinzip ja so sein, dass ich mich komplett autark alleine durch eine Großstadt bewegen würde, mit meinem Langstock bewaffnet, eigentlich auch ohne technische Hilfsmittel. Kann ich mit dazu nehmen, wenn ich das möchte, aber ich will mich auch ohne die ganzen Techniken hier durchbewegen können durch die Großstadt. Mit S-Bahn fahren, mit dem Bus fahren, mit dem Zug fahren, natürlich überall zu Fuß, Straßen überqueren, mehrspurige, über große Kreuzungen drüber, durch Fußgängerzone hindurch, durch den Hauptbahnhof hindurch. Ich hatte mir ganz schön viel vorgenommen. Aber Herr Bostelmann hat mir gesagt, dass wir das können. Ja, ein aufregendes Abenteuer würde mir bevorstehen. Das war mir klar. Trotzdem konnte ich gut schlafen, denn der Tag war lang und durchaus auch ein bisschen anstrengend. Und so war ich dann irgendwann in der Nacht eingeschlafen. Hab mir die Wecker fertig gemacht. Ich stelle mir mal zwei Wecker, falls ich einen dann doch mal überhören sollte. Ich glaube, ich habe mir den einen um 7.30 Uhr und den anderen um 7.40 Uhr eingestellt. Das reicht gerade so eben schnell. Waschen, Zähne putzen, kämmen, Klamotten an, runter zum Frühstück, das reicht mir dann völlig aus. Mehr brauche ich eigentlich morgens nicht. Und deswegen diese Zeiten, denn Frühstück war um 8 Uhr morgens geplant, so wie dann auch wirklich an jedem Tag in diesem Training. Und wie es dann mit dem eigentlich ersten Tag, was hier in unserer Berichterstattung ja erst der zweite Tag sein wird, wie es da dann losging, wie ich dann wieder aufwache, durch den Wecker in meinem Smartphone geweckt und wie ich dann die Vorhänge öffne und wie dann dieser erste Tag verläuft, das hört ihr dann demnächst hier im Irgendwasser in weiteren Episoden. Es wird zu jedem einzelnen Tag in diesem Training eine Episode geben, in der ich euch komplett mitnehmen werde. Und ihr werdet erfahren, warum es sich hierbei um ein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining handelt und warum dieses ohnehin schon intensive Training sich im Verlauf meines Trainings, meines persönlichen Trainings, dann in ein absolut extrem intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining verwandelte. Es wird spannend, das kann ich euch an der Stelle versichern. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude mit meinem Abenteuer im Januar 2024 vom 14., das war an einem Sonntag, bis zum 26. Januar, das war ein Freitag. Und wir hören uns wieder, wenn es dann in den ersten eigentlichen Tag hineingeht, wo es also so richtig mit dem Training startet. Im Prinzip hier mit meiner Berichterstattung natürlich am zweiten Tag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gespannt und seid mit dabei in meinem ganzen Training. Genauer gesagt, über den Irgendwasser könnt ihr den kompletten Januar verfolgen, denn der ganze Januar war ein einziges großes Abenteuer für mich, das ich in meinem Leben so mit Sicherheit nie wieder vergessen werde. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt. Thank you.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.